hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zum Match of the Week. Heute mit dem Finale vom Progress Super Strong Style 16 2019 zwischen David Starr und Jordan Devlin. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute, wie so oft, wenn es um Progress geht, der Christian Dürre von Computec. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag auch. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ja, und mal Progress. Ich glaube, du warst mit am enttäuschtesten, dass Progress bei unserem In-die-Fresse-Voting nicht gewonnen hat, oder?
Ja, was sprichst du das jetzt an? Soll ich jetzt die User beschimpfen, dass ich nicht dafür abgestimmt habe? Ja, ihr seid alle doof, ich mag euch nicht mehr.
Ich wollte es nur ein bisschen reinreiben.
Ich fand es tatsächlich schade, ja. War ein tolles Turnier.
Ja, und die Abstimmung war ja auch super knapp, aber deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen hier wenigstens nochmal das Finale rein, dass wir so ein bisschen darüber sprechen können, weil ich weiß, dass da ganz viele da draußen ja auch gern Progress schauen. Und ich frage dich jetzt erstmal zu was ganz Aktuellem, bevor wir hier aufs Match kommen. Wie siehst du den aktuellen Status von Progress eigentlich? Also hier Jim Smallman hat ja jetzt vor kurzem seinen Rücktritt der Company irgendwie verkündet, irgendwie die Fühler von ja, WWE greifen irgendwie mehr. Wie siehst du hier die Geschichte?
Schwierig. Man merkt ja sowieso, seit WWE auf den UK-Markt richtig eingedrungen ist, dass da doch ein paar Leute fehlen und auch andere Leute abgesprungen sind. Jimmy Havoc jetzt zum Beispiel bei AEW und auch ein Mark Haskins ist jetzt bei Ring of Honor viel unterwegs. Und es fehlen schon so ein paar Leute, obwohl man natürlich auch noch auf WWE-Geist zurückgreifen kann. Das hat man gemerkt schon, dass auch neue Leute aufgebaut werden mussten, wie zum Beispiel eben auch ein David Starr, der ja jetzt vor dem Super Strong Style 16 dieses Jahr jetzt nicht so super positioniert war bei Progress. Jim Smallman ist schon ein heftiger Rückschlag, glaube ich. Er ist halt so die Galionsfigur von Progress immer gewesen. Lustiger Typ, super sympathisch. Und er hat auch seinen Announcer-Job immer sehr gut gemacht. Mhm. Was man auch eben nicht außer Acht lassen sollte. Der Typ hat halt so ein richtiges Wrestling-Brain.
Ja.
Der ist auch hinter den Kulissen für viele, viele Sachen verantwortlich. Hat viele Angles mitgeschrieben, die richtig cool waren. Hat ein Auge für Talent. Den könnte WWE halt auch problemlos als Scout nehmen, weil der halt irgendwie so jede Buschliga einmal schon gesehen hat, mindestens. Und weiß, was da für Leute rumspringen. Natürlich Glenn Joseph und der dritte im Bunde, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen.
Bock.
Der Twitter-Handle fällt mir ein, aber so der Name nicht. Die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, obwohl sie sich halt nie so in den Vordergrund gestellt haben, wie Jim Smallman das halt einfach auch mochte und konnte. Muss man abwarten, du. Ich bin da sehr gespannt, was aus Progress wird. Ich werde jetzt noch so den Rest der Ära Smallman genießen und dann mal gucken. Hoffentlich ist das jetzt nicht irgendwie so ein Nackenschlag.
Ja, er ist natürlich das Gesicht der Company irgendwo gewesen. Ja. Ne? Das ist immer schwierig, wenn so jemand aussteigt. Das haben wir beispielsweise auch bei der WXW gesehen. Da ist ja auch der Christian Michael Jacobi damals ausgeschieden. Das hat man auch gesehen, dass da was gefehlt hat.
Und auf jeden Fall, ey. Also seit Jacobis Weggang interessiert mich die WXW echt überhaupt nicht mehr. Ja. Ich finde, das dümpelt teilweise echt vor sich hin.
Ja, also man merkt auf jeden Fall auch eine Veränderung. Aber die Frage ist natürlich, wodurch entsteht diese Veränderung? Ich glaube, die Veränderung, gerade bei diesen Partner-Promotions von WWE, entsteht eben auch durch diesen Einfluss. Man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich da eben was tut. Natürlich auf der einen Seite natürlich in eine positive Richtung, auf der anderen Seite natürlich auch in eine andere Richtung, ganz einfach. Und wie positiv das dann alles so langsam für den europäischen Markt ist, das muss sich eigentlich erstmal noch zeigen, weil mit Hand ist es alles noch so ein bisschen Fischen im Dunkeln. Natürlich, die einen malen es extrem schwarz, die anderen fordern, ja Mensch, das ist doch als positive Entwicklung, also irgendwo dazwischen wird es dann sein. Aber ich glaube, es wird eben dann schon so sein, dass es gerade für die kleineren Indie-Promotions zukünftig schwieriger sein wird, noch prominentes Talent irgendwo ranzuziehen für die eigenen Shows. Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall so ein Nachteil, den es irgendwo geben könnte. Andererseits glaube ich auch, dass dadurch mehr Geld auf den Markt an sich kommen kann, weil einfach mehr Aufmerksamkeit auf den Markt gezogen wird, gerade in Europa, jetzt England ist ja eh genug Kohle vorhanden, aber so für Deutschland wäre das, glaube ich, ganz gut, wenn WWE da nochmal ein bisschen an der Marketing-Schraube drehen würde. Aber wie gesagt, das ist eine interessante Entwicklung, weil ja auch Progress steht ja hier auch unter dem, ja, Motto Independent versus Contracted hier, das Super Strong Style 16-Turnier. Es ist ja eigentlich auch schon fast ein bisschen albern, dass eine Promotion, die ganz offensichtlich mit WWE zusammenarbeitet, dass dann die Fans Independent chanten, wenn ein David Starr gewinnt oder im Ring ist oder was auch immer, oder?
Irgendwie schon, ja, aber man muss halt auch dazu sagen, dass Progress, wenn du das Produkt guckst, du siehst da kein bisschen WWE eigentlich drin in der Produktion.
Ja, natürlich. So.
Außer vielleicht halt bei einigem Talent, was dann halt auch da ist. Progress hat sich halt über Jahre diesen Punk-Rock-Wrestling-Ruf erarbeitet und hat den auch in gewisser Weise zurecht. Und auch so, wie sie Shows booken, wie sie einzelne Wrestler booken oder auch was für Wrestler sie booken, das ist schon sehr independent. Mhm. Und da hat ja auch Jim Smallman damals, als da dieser Deal offengelegt wurde, hat ja auch gesagt so, hey, hier wird ganz viel Quatsch erzählt, wir können eigentlich booken, wen wir wollen. Mhm. Ja? Wir haben nur das große Glück, wir können halt auch noch auf Leute zugreifen, die eben auch unter einem NXT-UK-Vertrag stehen.
Ja, wobei es natürlich auch irgendwo ein paar Nachteile geben wird für Progress. Also
natürlich.
WWE macht das ja nicht nur aus purer Nächstenliebe, sondern ich glaube eben schon, dass man da irgendwann auch sagen wird, so, jetzt, also meine größte Befürchtung mit dieser ganzen Entwicklung ist natürlich, dass WWE irgendwann sagt, so, gab es ja auch letztens die Gerüchteküche, dass ja, dass es neue Verträge gegeben hätte. Und meine Befürchtung ist eben, dass es irgendwann heißt, so, wir machen jetzt NXT Europe und dann graben sie quasi all die Leute, die jetzt noch bei NXT UK und vielleicht auch noch hier und da so rumdümpeln, die graben sie alle ab, sagen so, ihr dürft nirgendwo mal anders antreten, nur noch hier.
Ja, es sind halt verschiedene Dinge, die seltsam laufen. Also es gab ja auch mal dann das Gerücht, dass WWE Progress einfach selbst dicht machen kann, wenn sie es nicht mehr wollen. Dann siehst du natürlich, sie haben halt die Bezugsperson Nummer 1 jetzt abgegraben mit Jim Smallman. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Mark Haskins vor einiger Zeit auch was getweetet, wo es irgendwie um einen Challenger für Walter, um den World Title ging. Und wo er dann irgendwie so meinte, so hey, du darfst wenigstens gegen ihn antreten und sowas, ja. Und ich weiß halt ganz genau, ich darf gegen den Typen nicht gewinnen, so nach dem Motto, ne? Weil das halt festgelegt ist. Walter darf bei irgendeiner Chapter-Show von Progress, die eben über Demand-Kanäle ausgestrahlt wird, halt nicht dann gegen jemanden verlieren, mit WWE gar nichts am Hut hat. Und Haskins ist ja halt auch einer, der, glaube ich, auch überhaupt nicht zur WWE will.
Nö, wie momentan ja auch bei Ring of Honor unter Vertrag ist, also. Nö.
Ja, aber er ist halt jemand, der auch immer betont, so WWE ist mir eigentlich egal. So.
Ja. Ja, wie gesagt, es ist eine schwierige Situation gerade. Also es hieß ja, ich habe auch noch mal zuletzt nachgeguckt, da hieß es ja auch, dass ja teilweise es dann wohl auch so geregelt sein soll, auch hier wieder Gerüchte, dass ja quasi unter Vertrag stehendes Talent bei Nicht-Partner-Promotions quasi, die streamen oder sonst irgendwas nicht gezeigt werden dürfen, sprich, dass es nur fürs lokale Publikum zur Verfügung gestellt werden darf, mehr oder weniger. Mhm. Das ist eben auch merkwürdig. Also, ich glaube eben schon, dass WWE irgendwann diesen Territory-Gedanken wieder so ein bisschen ausspielen wird und irgendwann sagen wird, so, jetzt gehen wir das hier mal richtig an und dann werden wir sehen, was da passiert. Das ist so meine Befürchtung. Aber wir schweifen natürlich auch hier komplett ab.
Ja, aber WWE ist halt streng bei vielen Sachen.
Ja, ja. So, lass mal hier zum Super Strong Style 16 2019 kommen. Erstmal grundlegende Frage. Du hast dir das komplette Turnier angeschaut. Ich muss sagen, ich habe nur den letzten Tag gesehen. Ich habe es zeitlich nicht hinbekommen. Ja, ich habe es zeitlich nicht hinbekommen, alle Events zu schauen. Wie hat dir das Turnier gefallen?
Das Turnier hat mir sehr gut gefallen. Letztes Jahr, muss ich sagen, war ich vom Super Strong Style ein kleines bisschen enttäuscht. Nicht wrestlerisch, absolut nicht. Da war es auch ein gutes Turnier. Aber da haben mir so ein paar kleine Booking-Entscheidungen und so ein paar Matches dazwischen dann nicht ganz so gut gefallen. Und sie hatten im Alley Pally auch ein paar Tonprobleme, dass das nicht ganz so gut hingehauen hat. Und irgendwie fand ich auch, obwohl ich Zack Sabre einen fantastischen Wrestler finde, schon immer eigentlich, fand ich ihn als Turniersieger irgendwie nicht so prickelnd. Die Story durchs Turnier war halt okay, aber hat mir auch nicht so gut gefallen. Und dieses Jahr fand ich es wieder richtig stark. Das Progress halt auch wirklich, und da hat, glaube ich, auch Jim Smallman sein Gespür und sein Wissen über das Wrestling einfach spielen lassen, dass er halt diesen Hype, der da grassierte, auch um David Starr richtig eingesetzt hat. Denn das fiel ja auch in die Zeit, kurz vorher hatte sich David Starr ja auch mit den Leuten von Ring of Honor angelegt. Da die Sache mit dem Israel-Event, glaube ich, wo er eigentlich um den World-Title antreten sollte und sowas, wo er auch diese Promo da über Social Media rausgehauen hat und auch da schon so ein bisschen dieses Independent promoted hat. Und gleichzeitig wurde halt aber auch diese Sorgen von den Indie-Wrestling-Fans aufgegriffen. Wie funktioniert das mit WWE? Sehen wir bald nur noch WWE-Guys? Werden die Indies kaputt gemacht? Und das ist halt eben das, was die Fans beschäftigt. Und das haben sie sehr schön in diesem kompletten Turnier eigentlich dargestellt. Diese Hauptstory war ja eben die Independent Guys und die WWE Guys, die dann in gewissen Momenten im Turnier aufeinandertreffen. Und das haben sie richtig geil gemacht und haben auch einen David Starr, der ja jetzt nicht den geilsten Aufbau hatte, mal abgesehen von dem, was er selbst gemacht hat über Social Media. Vorher war er ja in dem Team mit Jack Sexsmith, glaube ich, ne? Was er jetzt eher so Midcard war.
Ja.
Da haben sie halt echt viel rausgeholt. Und da hat man auch gesehen, dass die Leute halt einfach einen David Starr auch zu schätzen wissen, weil das ein sehr guter Wrestler einfach ist. Und auch eine Persönlichkeit, der die Dinge sagt, die sich viele Wrestling-Fans auch denken, wenn sie über die momentane Situation nachdenken.
Ja, er ist natürlich auch ein bisschen unbequem. Manchmal habe ich ein bisschen Angst bei ihm, dass er so seinem eigenen Hype zu sehr selber verfällt. Und das finde ich manchmal ein bisschen an ihm anstrengend. Ich finde, er predigt sehr stark, ganz oft. Auch das finde ich ein bisschen anstrengend. Und natürlich, ich habe es oft genug gesagt, ich bin nicht der allergrößte David Starr-Fan. Ich akzeptiere aber, ich respektiere vielmehr, dass er ein sehr guter Wrestler ist. Und dass der eben auch weiß, er weiß, wie es geht. Das merkt man bei ihm auch. Er hat ein Feingefühl, was im Wrestling abgeht, was die Fans wollen, was die Fans interessiert, und das nutzt er. Manchmal natürlich mit ein bisschen viel Schlacht David Starr obendrauf, aber ich glaube schon, dass der ein Gespür, der hat einen Instinkt für das, was gerade passiert, und das spricht dafür, dass er ein guter Wrestler ist.
Ich habe manchmal bei ihm das Gefühl, obwohl er jetzt ein komplett anderer Typ ist, andere Persönlichkeit und andere Merkmale, aber ich habe manchmal bei ihm so einen leichten CM Punk-Vibe.
Ja, so ein bisschen, ja.
Also eben, was du sagst, dass er weiß, was er da tut, gewisse Dinge durchschaut, die eben auch auf die Spitze treiben kann, und auch weiß, wie er immer weiter auch seinen Marktwert steigert. Also wenn er hier jetzt tatsächlich schafft, dieses Independent Movement, ja, geil zu platzieren auf dem Indie-Markt und eine noch größere Nummer wird, irgendwie, und dann auf einmal in 2 Jahren geht er zur WWE. Das ist halt ein richtiger Paukenschlag.
Ja. Aber es wäre natürlich auch fast Verrat an ihm selbst, oder?
Das auf jeden Fall, aber er kann. Das ist aber natürlich für jemanden wie David Starr.
Ja.
Ist das ganz neues Futter für Promos. Ja? Dann kann er sagen, ja, scheiß auf Healthcare, TH, furchtbar. ich bin jetzt bei der WWE und verdiene hier so viel Geld, da kann mir doch egal sein, was mit euch ist.
Ja.
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 Das sind halt schon wieder Heel-Promos, die er halten kann. Und so schätze ich ihn halt auch ein, dass er genau weiß, was er dann da sagen kann und muss, um seinen Charakter hinzubiegen.
Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ne? Und das hat man hier auch gemerkt. Also speziell dann am Ende, da gab es ja auch noch die große Promo, aber auch schon im Vorfeld hat er ja da auch schon die Werbetrommel für die ganze Geschichte hier gerührt. Und Jordan Devlin auf der anderen Seite ist ja auch jemand, von dem man eigentlich fast schon mehr erwartet hätte. Ich meine, klar ist NXT UK hier und da mal, aber bis jetzt noch nicht die absolut große Rolle gewesen. Und auch für ihn war das natürlich hier wichtig, im Finale zu stehen. Also abgesehen davon, dass ich sagen muss, also für mich war die emotionalere Geschichte, also die Wrestling-Geschichte, war hier ein Jordan Devlin. Also gerade dieses Halbfinale, was er dagegen Kyle O'Reilly bestritten hat, das fand ich absolut fantastisch.
Ja, das war sehr, sehr geil.
Das war herausragend. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie konnte bitteschön ein Jordan Devlin, ich weiß nicht, ob du dich an diese Aktion noch erinnerst, aber da springt ja Jordan Devlin den Moonsault und er verkauft ja seine Knieverletzung. Das ist ja eine Geschichte, die sich durch das gesamte Turnier gezogen hat. Und dann steht er ja diesem Moonsault und sein Bein knickt nach außen weg, als wenn, also vergleichbar mit der Szene von Seth Rollins damals, wo er sich das Knie zerschossen hat. Und ich habe mir nur gedacht, mein Gott, wie kann man denn das so verkaufen, dass ich habe mich fast übergeben vom Fernseher, so eklig sah das aus.
Ja, Jordan Devlin ist ein unglaubliches Talent einfach.
Ja.
Also, dass sie ihn das nicht haben gewinnen lassen, das liegt ganz einfach daran, dass sie momentan einen David Starr halt auch irgendwo als Aushängeschild brauchen. Er ist halt ein absolutes Top-Face, sowohl einmal mit Sexsmith ist er gut angekommen, die Leute wussten sowieso einfach, was der kann, und eben dieses Querstellen vor der großen bösen WWE, ne, sage ich mal, ja. Dadurch hat er sich halt eine große Fangruppe halt auch erarbeitet, und sie brauchen halt jemanden, den sie gegen Walter stellen können und der dann halt auch den Titel tragen kann, wenn Walter den verliert. Und das wäre bei Devlin, hätte die Story so weit gefehlt, dass ein fehlender Aufbau bemerkbar gewesen wäre, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall.
Da Devlin ist ja auch eher durch seine Leistung in Matches so overgekommen bei der Progress-Crowd und auch durch das, was sie von ihm gesehen haben bei OTT zum Beispiel, wo er fantastische Matches abliefert. Ja. Das hat sich ja immer weiter gesteigert. Er war ja vorher eher selten da, dann immer mal wieder mehr, aber auch eher so ein bisschen Midcard-mäßig. Aber seine Matches, das gegen Ilja und gegen Will Ospreay, dieses fantastische Match zum Beispiel, das hat ihn halt auch so hochkatapultiert, dass er beliebt ist, aber er ist halt trotzdem der WWE-Guy. Und sie hatten einfach zwei Leute, wo das schön gepasst hat, die sich aneinander aufreiben konnten da im Finale.
Ja, und wie gesagt, auch gerade, ich stimme dir bei David Starr, bei der Akte David Starr, die werden wir heute noch ein paar Mal aufmachen, stimme ich mir vollkommen zu. Allein auch diese quasi Metageschichte mit Walter, die sich ja durch alle Ligen zieht, durch alle Promotions auf der Welt. Er hat sie nicht besiegt, er hat ihn schon wieder verloren und immer wieder scheitert er. Wir haben es jetzt zuletzt bei der WXW ja auch gesehen, beim Shortcut, wo er zurückgekommen ist und dann wird er doch wieder betrogen und irgendwo. Das ist ja das Geile an der Sache, also auch nicht nur, dass das ja so eine Independent-Geschichte ist, sondern eben auch, weil da auch dieses NXT UK und WWE dadurch mitschwebt, das ist schon so meta, dass es eben absolut faszinierend und interessant ist, weil irgendwann weiß man nicht mehr genau, was soll man jetzt eigentlich noch glauben, und das ist ja dann das Interessanteste für uns als Fans.
Ja, und das Schöne ist, da sieht man halt auch mal wieder, wie sich Wrestling verändert hat.
Ja.
Es ist nicht mehr von Indie-Promotion zu Indie-Promotion alles komplett umgeschmissen. Progress, die Leute wissen ganz genau, dass ihre Fans oder ein großer Teil davon auch wissen, was bei OTT in ihr Land abgeht.
Ja.
Und dass eine gewisse Fanschicht auch weiß, was bei der WXW in Deutschland abgeht. Und dass WXW-Fans im Umkehrschluss gerne Progress gucken und vielleicht dadurch auch OTT schauen. Ja? Wir sind ja nicht einfach irgendwelche Ligen-Fans oder sowas. Klar, wir mögen eine Promotion lieber als die andere, aber wir sind ja nicht irgendwie taub und stumm und blind. Wir unterhalten uns untereinander, wir schauen Sachen im Internet, wir sind in irgendwelchen Foren unterwegs, wir wissen, wie diese Wrestler positioniert sind. Und da das dann so zusammenzubringen, dass es quasi wie so eine Cross-Promo wirkt, das ist wirklich richtig stark.
Ja.
Und so eine wirklich starke Geschichte im Indie-Bereich kann ich mich selten oder eigentlich kaum dran erinnern, dass da mal irgendwas war, was so in diese Region kam, wie jetzt eben Star mit seinem Weg, der dann bei Walter endet.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, wie gesagt, das umspannt derzeit die Wrestling-Welt. Und das quasi so aufzubauen und auch dann quasi mit den Promotern abzustimmen und denen das auch zu verkaufen, das ist halt geil. Und das ist nur möglich, weil du eben auch jetzt diese neuen Möglichkeiten eben hast, wie du schon gesagt hast, Social Media, die ganzen Streaming-Plattformen und so weiter und so fort. Da kann miteinander geredet, kommuniziert und es kann natürlich auch die Meinung verteilt und gemacht werden. Das ist schon faszinierend und da spielt natürlich auch diese Independent versus Contractor-Geschichte hier mit rein. Aber lass mich mal zum Match kommen. Mein Gott, das ist ja hier vollkommen ausgeartet.
Ja, aber man muss ja auch sagen, das Match an sich ist echt gut. Aber was es halt eben nochmal so richtig anhebt, ist einfach dieses Ganze drumherum. Dadurch wirkt es, keine Ahnung, 100-mal größer, als es ist.
Ja, plus dann eben auch noch diese Geschichte, die während des Turniers eben erzählt worden ist, natürlich auch. Ne? Also egal, ob es jetzt ein David Starr ist, der unbedingt da nach oben will, als Vorreiter der Independent-Bewegung, oder eben einen Jordan Devlin, der aus dem Schatten von einem Finn Bella treten möchte und hier eben ja seinen Namen in die Wrestling-Geschichte stanzen möchte. Und plus dann eben noch diese Kniegeschichte, die er da gehabt hat, diese Knieverletzung, die er mit sich rumgeschleppt hat, was natürlich mir als jemand, der immer drauf steht, wenn man sowas, so Verletzungsängel mit einbaut und die auch konsequent verkauft. Ich fand das richtig geil. Und der Kampf an sich, der hält auch wirklich alles, was er verspricht, inklusive sehr lauten Publikumsreaktionen und auch sehr wechselhaften Publikumsreaktionen. Wie hat dir hier die Crowd gefallen?
Die hat mir super gefallen. Also, ja, man hat halt einfach auch gemerkt, was ich vorhin gesagt hatte, also dieses liegenumspannende WXW, OTT, Progress. Es waren halt auch Fans von aller Welt da. Es war nicht einfach nur eine Londoner Crowd.
Ja.
Es waren etliche Iren da, die natürlich für ihren Jordan Devlin gechantet haben. Es waren halt wahrscheinlich auch einige WXW-Fans da, die vermutlich für David Starr gechantet haben.
Na klar, der Tobi war da.
Ja, ich weiß. Also, aber Tobi ist ja nicht einige, ne? Es waren wahrscheinlich noch mehr.
Ja. Yeah.
Aber trotzdem Grüße an Tobi.
Genau,
und Team Prost ich for Kevin, Life und so.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Kevin und Dominik waren auch da. Also quasi Team Prost war auf jeden Fall auch vor Ort.
War Dominik auch da? Das weiß ich gar nicht.
Ich weiß aber es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall waren die nicht allein da, egal.
Dominik, schreib uns doch, ob du da warst. Nee, und dann hast du die Progress-Crowd gehabt, die halt nicht nur aus London, sondern überall aus England war. Und die kennen Jordan Devlin halt auch und wurden überzeugt durch seine geilen Matches. Und natürlich waren da dann auch Fans von ihm da, die ihn siegen sehen wollen. David Starr hat dieses Independent-Ding im Rücken, hat ein geiles Turnier gewrestelt, ist halt auch das klare Face eigentlich gewesen. Und das ist halt so geil zusammengekommen. Du hast dieser Crowd angemerkt, ja, sie haben ihren Favoriten da, aber sie sind eigentlich auch mit beiden glücklich. Das ist so geil aufgebaut. Beide sind in diesem Moment, wo die Ringglocke läutet, wirklich so überlebensgroß, dass es eigentlich egal ist, fast schon, wer gewinnt. Dass da einfach das wird ein geiles Match sein, das sind aufgebaute Leute, das sind genau die, die man sich wünscht in diesem Finale, dass von denen einer gewinnt.
Ja. Ja, so war es dann eben auch. Und der Kampf fing ja auch erstmal ziemlich schnell an. Ne? Die beiden haben ja da wirklich erstmal eine Wrestling-Klinik aufgestellt, um es mal so zu sagen. Also sehr viele Konter und Submission-Holds und ich weiß nicht was. Also sehr schnell alles hintereinander, ineinander übergehend, also Chain-Wrestling und sowas. Das hat ja dann auch gepasst. Und ich finde den ersten, nicht Bruch, aber das erste Ausrufezeichen hat ja dann David Starr gesetzt, wo er irgendwann einem Jordan Devlin das Bein weggefegt hat, bei diesem Leg Sweep, den wir schon tausendmal beim Chain Wrestling gesehen haben, und Jordan Devlin quasi aus dem Ring flüchtet, um sein Bein auszuschütteln. Und ich finde, solche Sachen machen es dann eben aus, so in so einem Turnierverlauf, dass du auf solche Kleinigkeiten achtest, dass das Bein quasi schon so angeschlagen ist, auch wenn du vorher noch normal gehst, aber als dann der erste Schlag kommt, an das Bein, auch wenn es nur ein leichter Schlag ist, dann wird das sofort verkauft. Vorher gab es auch schon so ein, zwei Klaps in die Richtung. Aber das war so die erste Aktion. Das fand ich schon extrem beeindruckend, weil da wusste man genauso, okay, in die Richtung geht's. David Starr auf der einen Seite hat klar gemacht, so, also ich weiß, dass du da was hast. Ne? Ich weiß, das tut dir weh, wenn ich dir da dran schlage, und ich werde das zu meinem Vorteil ausnutzen. Und Jordan Devlin war direkt in der, ich nenne es jetzt mal, sympathischen Außenseiterrolle und musste gegen diese Verletzung und gegen einen auch favorisierten Gegner hier ankämpfen. Also die Story war sehr schnell sehr klar.
Obwohl man sagen muss, das wurde ja auch ausgeglichen. Hinterher hat Devlin ja auch Starr rausgeschmissen und ordentlich verwimst.
Das stimmt.
Ich fand, sie haben das sehr, sehr ausgeglichen dargestellt. Sie haben verschiedene Elemente einfach drin gehabt, die das Ganze halt so rund gemacht haben. Also es war einmal halt beide aufgebaut, geiles Turnier gewrestelt, super over. Aber sie haben dann eben beide zwar überlebensgroß und super gefährlich dargestellt, aber beide eben auch gleichzeitig verwundbar.
Mhm.
Und dadurch warst du halt immer noch mehr so auf der Kante vom Sitz, wenn irgendeine Aktion kam, weil du halt wusstest, okay, der hat schon das und das eingesteckt. Bei Devlin ist eben das Bein verletzt und sowas. Das hat das irgendwie so, also das kann man schlecht beschreiben, aber es war einfach in allem, wie dieses Match aufgebaut war, war es so super rund, das ist so eine Seltenheit, und da hab dann sogar ich Arschloch mal nichts zu meckern.
Selten genug. Nein, aber der Kampf hier, der ist wirklich extrem rund. Wie gesagt, diese Geschichte mit dem Bein, die wurde weiter fortgeführt, aber auch, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich, ein Jordan Devlin ist immer wieder zurückgekommen, hat seine Aktionen angesetzt, hat sein Momentum genutzt. Gerade auch diese Schlagsequenzen, die es dann phasenweise gegeben hat, wo sie dann ja auch noch mal im Kommentar gesagt haben, ja, hier einen Jordan Devlin, ehemaliger Amateurboxer, und wo du das Gefühl gehabt hast, dass Jordan Devlin eigentlich nur noch auf Reserve und mit purem Instinkt läuft und trotzdem noch diese Härte umsetzt und diese Leidenschaft mit in den Ring bringt. Und du dann aber auch einen David Starr hast, der es teilweise einfach nur mit seiner Lariat, mit der Hans Denson Lariat kontern will. Also das war pure Leidenschaft, die beiden hier gezeigt haben, inklusive dann eben Aktionen wie einer Top Rope Spanish Fly, die wir gesehen haben, einem
dein Lieblingsmove.
Ja, wir haben auch einen Rolling Destroyer gesehen, quasi so aus dem Sunset Flip Ansatz mehr oder weniger heraus. Also das war schon richtig geil, und ich fand, das war so innerhalb der Match-Dramaturgie einfach unglaublich spannend. Also ich wusste natürlich, wer gewinnt, aber als ich mir das angeschaut habe, ich habe mir diesen Kampf irgendwie anders vorgestellt, nämlich eher so, als ich da sitze, so, oh, das ist mal wieder Indie-Wrestling hier, ne? Jetzt hauen sich hier die Dinge um die Ohren, aber dadurch, dass diese Geschichte da war, das hat das unglaublich aufgewertet.
Es war ja in gewisser Weise auch irgendwo ein bisschen typisches Indie-Wrestling dabei, gerade mit den ganzen Kickouts dann im letzten Drittel des Kampfes, wo halt wirklich unmögliche Sachen gefressen wurden, wo nochmal ausgekickt wurde. Aber es war halt, es hat irgendwie so das Beste aus beiden Welten so zusammengebracht. Einmal so Storytelling-Wrestling und halt Workrate-Wrestling.
Ja. Ja, und plus auch ein paar kreative Spots dabei, muss man auch sagen. Mhm. Also, was ich zum Beispiel richtig geil fand, war diese Aktion, das war so Mitte des Matches ungefähr, wo David Starr zum ersten Mal seine Lariat ansetzen wollte, und einen Jordan Devlin ist ausgewichen, und ein David Starr knallt dann quasi in die Seile. So habe ich noch nie gesehen, so in dieser Form, dass das quasi so gekontert und so ja dargestellt wird. Ne? Und anschließend gab es dann eben diese ganzen spektakulären Aktionen, bevor es dann eben ja wirklich auch nochmal diese Schlagabfolgen gegeben hat und diese Schlagwechsel zwischen den beiden. Also da war hohe Intensität drin, und schließlich dann eben auch diese Lariat von David Starr, die wir dann am Ende gesehen haben, wo dann aber auch einen Jordan Devlin kurz stehen bleibt und ihm dann eben noch im Stehen diesen Headbutt verpasst.
Ja, das war richtig cool.
Und die beiden dann quasi aufgrund anderer Aktionen kollabieren, und David Starr fällt dann auf den Jordan Devlin, und du hast gemerkt in diesem Moment, wie quasi das Publikum gemeinschaftlich die Luft angehalten hat, so, und dann eins, zwei, und dann kickt er nochmal aus, und das ganze Publikum so, ja, es geht weiter, wie geil ist das denn? So, also das war schon eben richtig gut. Und die Schlussphase, die bestand ja eigentlich dann in erster Linie daraus, dass ein David Starr eigentlich die Schnauze voll gehabt hat, oder? Also es wurde ja dann von Jordan Devlin probiert, hier den Package Piledriver anzusetzen, es hat nicht funktioniert. David Starr kontert quasi, zeigt das Product Placement, es gibt einen Nearfall, und ab diesem Zeitpunkt, finde ich, hat man gemerkt, so jetzt ist David Starr on a roll, und jetzt will er eigentlich den Sack hier zumachen. Wie hast du die Schlussphase gesehen, inklusive dieses ja etwas andersartigem Aufgabegriff? Den haben wir ja auch schon sehr lange nicht mehr gesehen, sagen wir es mal so.
Ja, ich fand die Schlussphase richtig geil. Ich hatte das Match ja eh gesehen, kurz nachdem die Shows on Demand verfügbar waren. Und ich hatte es mir dann gestern Abend nochmal angeguckt, und da hatte ich nicht mehr so dieses Turnierfieber und war erstmal nicht so ganz in dem Match drin, aber dann hinterher so das letzte Drittel, das hat halt wieder so losgelegt, und es hat einfach richtig Spaß gemacht, weil das hat mich sehr an das Karat-Finale letztes Jahr erinnert, Starr gegen Andy, wo Starr halt auch aus Sachen ausgekickt ist, wo eigentlich jeder hätte liegen bleiben müssen. Und dieser unbändige Wille, der sich dann dieses Mal durchgesetzt hat und dann auch nicht immer sofort zum Cover ansetzen, sondern ich weiß ganz genau, mein Gegner bleibt jetzt nicht unten, sondern der kriegt ja dann jetzt nochmal die Lariat ab. Und dann nehme ich ihn noch in den Aufgabegriff, wenn er jetzt nicht im Cover untergeht. Das hat einfach auch gut zu der Psychologie des Matches gepasst einfach. Sie wollten beide nicht aufgeben. Ja. Und sie haben sich so aneinander die ganze Zeit da dahergezogen. Und haben halt im Kampf, sind sie immer wieder auf diesen Widerstand gestoßen. Dieser andere Typ will nicht aufgeben. Dass dann zum Schluss halt einer so seine letzten Kraftreserven sammelt und dann so eine Serie da durchzieht, das war für den Kampf eigentlich so das perfekte Ende, fand ich.
Ja, bin ich komplett bei dir auch, wie dann ein David Starr am Ende wirklich ruchlos gewesen ist und nach dem Motto, es ist mir jetzt egal, klar, ich könnte jetzt hier vielleicht noch anders gewinnen, vielleicht auf eine sauberere Art gewinnen, aber ich muss jetzt das einfach machen, ich muss dem jetzt quasi die Beine brechen eigentlich, damit ich hier das Turnier gewinnen kann. Das hat man dann am Ende gesehen. Es gab diesen Educator, das hat früher Edge mal 3-4 Mal benutzt. Ich weiß, es ist in irgendeinem alten Smackdown vs. Raw Spiel oder so, ist das noch als Finisher drin gewesen und ich habe mich immer gefragt, so, wie oft hat diese Aktion denn gezeigt?
Also, stimmt, ja, ja.
Ne? Also, ja, aber ich habe die so in Natura sehr, sehr selten gesehen. Aber das ist wirklich diese Aktion, ja, also so eine Art Standing-Sharpshooter, würde ich es jetzt einfach mal irgendwie nennen. Und dass dann auch ein Jordan Devlin hier auch nach langem Kampf und nach langem Leid irgendwo dann abgeklopft hat, das hat komplett gepasst. Also, wie gesagt, ich hab mir hier die letzten Turniermatches, Halbfinale und Finale, lediglich angeschaut. Und das hat mir schon sehr imponiert, weil mich hat das auch innerhalb dieser einen Show, hat mich das komplett mitgenommen. Ich habe diese Geschichte verstanden gehabt. Ich hätte mir auch nur den dritten Tag quasi angucken können und wäre komplett glücklich rausgegangen, weil das war ein tolles Turnier in der Art und Weise, wie das erzählt gewesen ist. Du hattest direkt zwei Storyfäden und am Ende hat es dann eben ein David Starr gemacht und du hast dir gesagt, ey, das ist auf dem absoluten Höhepunkt der Show, der Emotion und allem, was noch mit dazugehört, auch des Wrestlings, ist das Ding hier geendet. Und so sollte ja eigentlich auch ein Turnier aufgebaut sein.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, was ich richtig geil fand, bei der, also sowieso im Halbfinale noch, wo David Starr seine ellenlange Vorstellung abgelehnt hat.
Ja.
Und zu Jim Smallman sagte, so spar dir das auf fürs Finale. Das war halt so ein cooler Move eigentlich. Dass ich den halt auch schon so ein bisschen gefeiert habe. Und obwohl ich großer Jordan Devlin-Fan bin, dann irgendwie fast schon pro Star war in diesem Finale. ja, das war einfach cool. Auch sowieso, als die beiden Kontrahenten announced wurden im Ring. Und David Starr macht halt nur diese Pose, dass er mitten im Ring steht, die Arme auseinander und er geht unter in diesen Papierschlangen.
Ja.
Das ist ein geniales Bild einfach. Es hat einfach so ziemlich alles Spaß gemacht an diesem Kampf, an diesem Turnier. Tolles Wrestling.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also es war herausragend. Also mich hat das wirklich auch emotional gepackt. Und das geschieht nicht mehr so oft, muss ich auch dazu sagen. Ja. Aber das hat mir
Weil du alt und verbittert bist, ne?
Genau das. Nee, und ich habe es auch nicht erwartet, weil ich nicht so der riesen David Starr-Fan bin. Vielleicht auch deswegen. Ich bin halt wirklich mit eher negativen Erwartungen an das Ding drangegangen und mich hat es komplett abgeholt. Also mir ist es super gefallen. Am Ende gab es natürlich dann auch nochmal die Rede eines David Starr, wo er dann auch nochmal gesagt hat, hier, it's us versus them und solche Geschichten. Hat mir auch gut gefallen. Das Einzige, was halt ein bisschen albern gewesen ist, dass ja da auch die Streamer angekommen sind und er ja dann irgendwie so seine Füße in diese ganzen Streamer eingewickelt gehabt hat.
Ja.
Und du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er will eigentlich nicht viel mehr bewegen, aber er kann halt nur so seine Schritte können maximal 20 Zentimeter sein, ansonsten fällt er auf die Nase oder so und er wollte auch nicht aufgrund der Dramaturgie einfach mal kurz die Promo unterbrechen, um diese Streamer durchzureißen. Das fand ich schon ein bisschen witzig, aber ansonsten war das richtig, richtig gut und deswegen, Chris, zum Abschluss wie immer die Frage, Empfehlung ja oder nein, aber ich glaube, das kann man sich fast denken.
Absolut. Wenn man nur Zeit hat für ein Match, dann sollte man sich dieses Match angucken, aber eigentlich kann man das komplette Super Strong Style 16 2019 wärmstens empfehlen. Tolle Wrestling-Shows, geiles Publikum, gutes Booking, gutes Storytelling, das ist Wrestling, wie man es liebt. Auch wenn 2-3 Matches an den 3 Tagen dabei waren, die ein bisschen botchy waren.
Okay. Ich kann von meiner Seite auch sagen, also hier Empfehlung dafür, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen, auch die Matches davor sehr gut und sollte man sich angucken, allein auch, finde ich, damit man die Geschichte so ein bisschen versteht. Ich glaube, wenn du wenigstens die Halbfinals, denke ich mal, muss man gesehen haben, damit man da wirklich so in die Stimmung kommt, damit man die Geschichte so ein bisschen versteht, vielleicht auch gerade dann, wenn man nicht so im Progress-Produkt drin ist. Ich glaube, das ist nochmal so ganz gut, um so das so ein bisschen aufzufrischen und damit du auch so in die Stimmung von Progress kommst. Das ist ja auch immer was ganz Besonderes. Und ich finde, das hat mich hier wirklich nochmal so getragen. Davor gibt es ja auch noch das Abschiedsmatch von Jimmy Havoc gegen Paul Robinson. Das war ja davor auch noch irgendwo.
Oh, das war auch geil.
Das war am Ende mit das Widerlichste, was ich seit langem gesehen habe, muss ich dazu sagen.
Ja, aber eben auch irgendwie geil.
Das war so widerlich, wie er da geblutet hat, bis zum geht nicht mehr. Also ganz schlimm. Also wir wollen hier niemanden spoilern, was da passiert ist, aber er hat dann ja am Ende noch eine Rede gehalten und dann zwischendurch so, oh ja, Mensch, fuck me, that's a lot of blood.
So. Das Schönste war einfach, dass die konsequent auf seiner Stirn so überm Auge ja, da ein Cut war, wo es die ganze Zeit rausgesprudelt hat. Also er redet und gleichzeitig siehst du die ganze Zeit so, ja, genau, wie das Blut da rauskommt.
Ja, und aber auch, dass er das halt so ja, als ob es das Natürlichste der Welt wäre, weißt du, als ob du, keine Ahnung, ich weiß nicht, als ob irgendwo ein kleiner Riss in der Kaffeetasse wäre und denkst so, oh Mensch, shit, da läuft's ja immer noch raus, ne, und bei ihm sprudelt halt das Blut da und auf halbem Wege meint er dann ja noch, oh, vielleicht sollte ich gleich doch mal ins Krankenhaus gehen, oder? Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Also. Und du hast ja auch schon dieses geronnene Blut, diese Fäden. Uah, ja, also,
aber wo er sich dann erstmal noch ein Bier nimmt und genau, weiterlabert, das war schon irgendwie schön.
Ja, und das Video dazu, das ist ja auch veröffentlicht worden, ist auch sehr schön. Also schaut euch auf jeden Fall da ein bisschen was von an. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, Punkt, Ausrufezeichen. Und damit Ende dieses Podcasts, oder Chris?
Ja, ich will noch ein paar Kleinigkeiten ankündigen.
Macht es.
Einmal, falls ihr auf der Gamescom seid und vielleicht die Podcasts von Computech, also den Play-Podcast, Nintendo-Podcast, Games-Aktuell-Podcast hört oder die Magazine lest, wie die PC-Games, Games-Aktuell, Play4, Endzone, dann kommt doch zu unserem Lesertreff am Gamescom-Donnerstag, das ist der 22. August, 15 Uhr, in Halle 10.1, Stand A10. Der Computech-Stand, da quatschen wir eine Stunde mit Leuten und trinken vielleicht ein Bier oder sowas. zudem, der Play4-Podcast ist rund erneuert seit der letzten Ausgabe. Es ist der Play-Podcast, der Podcast über PlayStation und Popkultur. Wir sprechen über aktuelle Spiele, nehmen Retro-Spiele auseinander, gehen auf verschiedene wichtige PlayStation-Studios ein und labern auch über Filme und Comics und sonst was. Gerne mal reinhören. Am Montag erscheint wenn wir den hier ausschreiben, dann danach die Woche, am Montag, scheint die nächste Episode. Hört euch einfach die letzte an. Ist auf YouTube zu finden, zum Beispiel auf dem PC Games Kanal. Und dann am 1. September geht die zweite Staffel von Spiele aus der letzten Reihe los, wo ich Bier trinke mit meinen Kollegen und schlechte Spiele zocke. Ja, auch auf dem YouTube-Kanal von PC Games zu finden. Wäre cool, wenn ihr vorbeischaut. Vielleicht gefällt es euch ja.
So, sehr schön. Schaut auf jeden Fall bei den Kollegen da vorbei. Die freuen sich und sind auch alle sehr nett und handsam. Müsst euch keine Sorgen machen. Gut, dann sind wir durch hier. Ich sag dir auf jeden Fall schon mal danke, dass schön, dass du hier mal wieder mit dabei gewesen bist und deine Progress-Kompetenz hier in den Hut geworfen hast. Oder in den Ring geworfen hast, nicht in den Hut geworfen hast. An euch da draußen, Dankeschön, dass ihr hier euer Geld in den Hut geworfen habt. Ne, dass ihr hier dabei seid und unterstützt. Und in dem Sinne, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Chris, wolltest du noch was sagen?
Ja, der Geldauffanghut wird immer luxuriöser.
Das stimmt, ja.
Es ist schon so eine kleine Feder dran.
Genau. Pimp my supporter hat oder so, man weiß es nicht. So, bevor wir uns hier noch weiter um Kopf und Kragen reden, sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.
Ciao.